Jesus, wir sind so sehr angewiesen auf dich. Ohne dich bin ich und sind wir, jeder Einzelne unter uns, selbst wenn er es noch nicht erkannt hat, ohne dich sind wir so hoffnungslos aufgeschmissen. Ich bin so froh, dass du da bist. Und ich bin so froh, Jesus, dass ich mich nicht auf meine Kraft und Stärke und Intelligenz verlassen muss, sondern dass ich unter einem offenen Himmel leben darf und dass ich in die himmlischen Welten eingehen kann und ausgehen kann, auch dienen in den irdischen Welten. Ohne dich, Herr, sind wir so aufgeschmissen. Jesus, du selber hast gesagt, dass du aufgeschmissen bist ohne den Vater. Du sagst, ich kann nichts von mir selber aus tun. Nichts. Ich kann nichts tun. Und Herr, wir können nichts tun außer ohne dich. Du hast gesagt, es sei denn, wir bleiben wie die Rebe am Weinstock. Dann bringen wir viel Frucht. Denn aus uns selbst, getrennt von dir, können wir nichts tun. Dann kommen eben immer nur irdische Dinge dabei heraus. Wir wollen aber, Herr, dass der Himmel sichtbar wird, dass unsere Stadt unter einen offenen Himmel kommt, unser Land unter einen offenen Himmel kommt. Und wir verherrlichen dich und geben dir alle Ehre. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Und Herr, wir sind froh, dass wir auf dich angewiesen sind. Ich bin sehr froh, dass ich auf dich angewiesen bin. Gebt dir alle Ehre, Herr. Amen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, hat er gesagt. Und ich weiß, der erste Gedanke, als ich das allererste Mal so las oder mir so bewusst war, dann war mein zweiter Gedanke dabei doch eine Menge Unsinn oder Menschliches oder Irdisches oder gut Gemeintes kann dabei herauskommen. Aber wisst ihr, das gut Gemeinte der Christen ist oft gerade das Schlechteste, was man tun kann. Ich meinte es doch nur gut. Die größten Schäden im Reiche Gottes geschehen, weil man es so gut meint. Weil man es einfach so gut meint. Und dann bleibt man im Irdischen. Und wir müssen es lernen, auch unter diesen offenen Himmel, unter den Gott uns gestellt hat. Es ist nämlich normal über jeden offen. Nur wenn wir natürlich unsere ultradicke religiös Sonnenbrille aufhaben, dann merken wir gar nicht, dass wir unter einem offenen Himmel sind. Wir denken, da ist eine Wolke, dabei ist das nur deine dicke Brille, deine religiöse Brille, die dir den Blick verhindert. Ja, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, wie Gott uns Gutes tut, Gutes getan hat. Wir sprachen auch über Herausforderungen, die das Leben mit Jesus der Nachfolge so mit sich bringt, aber nicht, weil Gott uns in Probleme und Druck und Mühen hineinbringt, sondern weil wir tatsächlich einen Feind haben in dieser Welt. Die Schrift sagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Jesus nennt ihn den Fürsten dieser Welt. Kurz vor seiner Hinrichtung sagt er, der Fürst dieser Welt kommt jetzt und er hat jetzt die Autorität auch, wirklich da durch Menschen, auch durch die religiöse Welt damals, seine Pläne, seine vom Teufel gut gemeinten Pläne zu verwirklichen. Aber Jesus stellt etwas fest und er sagt, aber an mir hat er nichts, in mir hat er nichts. Er findet in mir keinen Punkt, an dem er andocken könnte. Keinen Punkt, an dem er festmachen könnte. Finde ich so stark. Ich denke dann immer wieder, wie gut, wenn wir das von uns sagen könnten, dass doch der Feind nicht mehr andocken kann. Wir wissen, dass der Alltag oft so ist, dass wir ihm doch manches Mal viele Türen öffnen oder geöffnet haben in unserer Eigenwilligkeit oder durch Unvergebenheit, Bitterkeit, was auch immer so das Alltagsleben so mit sich bringt, wo wir uns dann doch auf die Gedanken und Meinungen des Fürsten dieser Welt einlassen und nicht auf die guten Ratschläge, die Gott uns in seinem Wort gibt, wie wir diesen feurigen Pfeilen des Bösen begegnen können. Und doch, wir haben ja auch festgestellt in den letzten Wochen, wie gut es ist, in einem sicheren Schutz zu sein Und dass Gott verschiedene Menschen, sei es den Daniel aus der Löwengrube, die drei Jungs aus dem Feuerofen, der Paulus sagt, wir hatten mit unserem Leben abgeschlossen, wir wurden aus einem großen Tod gerettet. Also sie haben gesagt, jetzt Jungs, jetzt werden wir sterben, Brüder, Schwestern, wir werden jetzt sterben in dieser Situation, aber Gott sei Dank werden wir irgendwann auferweckt werden. Also Paulus spricht davon, wie er siegreich Dinge für Gott erledigt hat, aber auch spricht er davon, wie oft er auch Prügel bezogen hat. Also wenn du seine Briefe liest, dann denkst du, Mann, kann man so viele Prügel überhaupt überleben? Aber Paulus macht immer wieder deutlich, dass er angedockt war, wie die Rebe am Weinstock beim Herrn und dass der Herr immer wieder ihn aus Situationen gerettet hat. Jetzt hat Gott uns natürlich nicht einfach gerettet, damit wir jetzt schön happy clappy warten, bis der Herr wiederkommt oder er uns durch einen anderen, auf einem anderen Weg zu sich nimmt. Nein, heute Morgen haben wir gehört von unserem Bruder, dem Vizepräsident von der Billy Graham Association, Evangelistic Association, Victor Hamm. Und er sagte, es gab so einen alten Spruch, den haben wir sicherlich irgendwie schon scheinbar ganz vergessen, aber der hieß, gerettet sein gibt Rettersinn. Wer gerettet worden ist, hat nur eines im Sinn, ich möchte andere Verlorene zu Christus führen. Und er hat uns auch heute dazu aufgerufen und gesagt, schau doch mal zurück, wovon du weggekommen bist. Und vielleicht hast du einmal ein Herz gehabt, das in Leidenschaft da war, nicht nur für Jesus, sondern auch für verlorene Menschen, Menschen, die in Nöten sind, die in Zwängen sind, Menschen, die in Finsternis sind. Und wir haben das von dem Kinderdienst auch auf den Bildern gesehen, wo Menschen am Boden liegen und geknechtet werden und einfach auch von der Finsternis und manches Mal auch von Menschen, die sich und Finsternis, die sich auch der Menschen bedient, am Boden liegen. Und statt Hilfe zu empfangen, gibt es dann immer nur noch einen drauf. Wir haben in der Bibel natürlich sehr gute, wunderbare Bibelverse. Einer zum Beispiel ist ja, den wir auch immer wieder zitieren, auch ich zitiert habe, über uns Gläubige, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Da habe ich so gedacht, wenn wir diesen Vers nur oder diesen Abschnitt des Verses, ist ja nur die erste Hälfte des Verses, so stehen lassen, dass wohl sehr wenige bewusst oder auftragsorientiert, helferorientiert durch dieses Tränental gehen, denn wir sehen oft zu wenig Quellorte. Aber du und ich, jeder von uns, ist dazu berufen, an dem Ort, auf der Strecke des Weges, die er geht in diesem Leben, auf diesem Weg Quellorte zu schaffen. Die ganze Erde, die ganze Welt ist ein Tal von Verbitterung und Hoffnungslosigkeit. Wir leben in einer Welt des Todes. Alles in dieser Welt ist dem Tod preisgegeben. Außerdem, die zu Christus gehören, natürlich werden wir auch dem Körper nach, Fleisch nach, einmal sterben, wenn die Entrückung vorher nicht kommt. Aber wir wissen, wir werden auferstehen und bei dem Herrn sein. So, wir als Gläubige sind natürlich in diesem Leben schon vom Tod zum Leben durchgedrungen. Richtig? Vom Tod zum Leben durchgedrungen. Aber jetzt haben wir von Gott einen Auftrag und er sagt, gehe zu den Verbitterten, gehe zu den Hoffnungslosen in dieser Welt des Todes. Gehe zu diesen Menschen. Wir sind ja dabei am Planen in der Allianz hier in Darmstadt, Evangelischen Allianz in Darmstadt, dass wir ein Riesenfestival der Hoffnung starten wollen. Das war heute auch mit Thema im Evangelischen Allianz-Gottesdienst, den wir auf Kanaan hatten. Und es geht darum, dass wir alle unsere Gemeinden und die Gläubigen unserer Stadt motivieren, und da sind wir schon wieder am Schieben, dass wir motiviert werden und uns von Gott motivieren lassen, von Gott dahin bringen lassen, nämlich unseren Auftrag in dieser Welt gerecht zu werden. Und wir werden sicherlich in nächster Zeit mehr dazu hören. Geplant ist dann, wenn das dann nun mal so kommt, in einigen Jahren eine Zuspitzung, dass es dann 3 Tage lang in Darmstadt ein Festival der Hoffnung gibt. Wir wissen noch nicht, an welchem Platz wir, wo wir diese Veranstaltung durchführen wollen, denn wir rechnen, dass an diesen Gottesdiensten dann ungefähr 10.000 oder 15.000 Menschen teilnehmen werden. So ist das, was wir so denken, was wir uns auch wünschen. Auf jeden Fall hat Gott verschiedenen Leitern dieser Stadt und auch im Umfeld und auch selbst im Ausland aufs Herz gelegt, er würde gerne diese ganze Stadt und unser ganzes Umfeld und weit darum herum mobilisieren, dass wir den Menschen, die ohne Christus leben, Christus bringen, das Evangelium bringen und dass wir Rettung in unsere Stadt und unser Umfeld bringen. Und wir wollen ja immer, dass Menschen überall von Jesus reden. Und das ist ja manches Mal auch der Wunsch in Gebeten, die wir haben. Oh Herr, wir beten, dass in dieser Stadt jeder Mensch reden soll von Jesus. Das Problem ist nur, wenn die Gläubigen sich schämen, über Jesus zu reden, was wollen wir dann von den anderen erwarten? Das heißt, wenn wir das beten, dann können wir auch ein gutes Stück dazu tun, indem wir selbst unser Gebet erhören. Indem wir hingehen und von Jesus reden. Dass wir ihn bezeugen, das Evangelium bezeugen. Sonst haben wir tote Gebetstheologie, tote Rituale, die keinem etwas helfen. Die Herrlichkeit Gottes ist in unser Leben gegeben. Ich habe erst in einem anderen Zusammenhang erwähnt, dass wir verherrlicht worden sind. Und dass Jesus sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir, Vater, gegeben hast, die gebe ich ihnen. Also Jesus empfing vom Vater, das ist der Vater, und Jesus empfing vom Vater die Herrlichkeit, die er hatte vor Grundlegung der Welt. Und dann sagt er, Vater, diese Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, jetzt, nachdem ich meinen Auftrag erfüllt habe, die du mir gegeben hast, die gebe ich jetzt ihnen. Damit sie eins seien, wie du und ich eins sind. So, Vater, du hast mir die Herrlichkeit gegeben, Johannes 17, und ich gebe sie ihnen. Er sagt nicht, ich werde sie ihnen geben, es kommt mal der Tag. Nein, die gebe ich ihnen. Ich gebe ihnen diese Herrlichkeit. So, wenn wir also beten, Gott, deine Herrlichkeit soll in der ganzen Stadt offenbar werden, dann heißt das, dass du und ich dort erscheinen und die Herrlichkeit Gottes dort repräsentieren. Indem wir das Evangelium verkündigen, indem wir die Güte und die Freundlichkeit Gottes den Menschen zeigen und nahebringen und nicht, dass wir ihnen in irgendwelchen religiösen Parolen kommen und begegnen und meinen, das wäre jetzt mal so richtig in. Wisst ihr, ich sage auch mal so, das möchte ich in dem Zusammenhang auch mal sagen. Wir leben in Deutschland, wisst ihr das? Okay, also Darmstadt gehört zu Deutschland. Also tatsächlich, sagt deinem Nachbarn, du, wir leben in Deutschland. Okay, also wir leben tatsächlich in Deutschland. Und wie heißt denn unser Erlöser? Nein. Wie heißt unser Erlöser?
Jesus.
Genau. Lasst uns diesen Namen benutzen. Lasst uns diesen Namen gebrauchen, wenn wir mit unseren Deutschen reden. Und ich denke manches Mal, wir sind so ein bisschen, überkandidelt. Da wollen wir irgendjemand für Jesus gewinnen. Diese Person ist urdeutsch. Und ich sage, du, ich komme zu dir im Namen Jeshua. Dann sagt die Person, was ist das? Was ist das? Versteh mal, einem Deutschen zu sagen, ich bringe dir Jeshua, das ist verfehlt. Das kannst du einem Juden sagen und solltest ihm auch sagen, weil für ihn ist Jeshua ein Begriff. Aber wenn du hingehst und sagst, ich verkündige dir Jeshua, dann sagt er, Sekte hat einen Knall. Versteh, warum? Wir gehen ja auch nicht her und sagen im Alltag, du, ich habe eine gute Nachricht für dich, ich bring dir Jesus. Ja? Wir gehen auch nicht her und sagen, ich habe eine gute Nachricht für dich, Jesus. Verstehst du? Wir sind in Deutschland, hallo? Also, rede von Jesus. Seid ihr mit mir? Rede von Jesus. Wenn du mit einem hebräisch sprechenden Menschen redest oder der aus diesem Volk kommt, dann sprichst du natürlich von Jeschua. Bei einem Araber oder so, Muslim, da sprechen wir wahrscheinlich über Isai. Ja? Aber nicht, dass du dich vertust und sagst, du, ich wollte mit dir über Isaak reden, dann bleib lieber bei Jesus, dass er doch weiß, was du meinst. Also verstehst du, ich meine, lasst uns doch natürlich unseren Glauben weitergeben. Wenn ich mit Menschen rede, zu Deutschen rede, dann rede ich über Jesus. Dann rede ich von Jesus. Dann bringe ich den Namen Jesus. Obwohl ich Spanisch spreche, sage ich nicht, hallo, mein lieber Deutscher, ich bring dir Jesus. Sage ich, nein, ich bringe dir Jesus. Dem Spanier, dem sage ich, dass ich ihm Jesus bringe. Dem Engländer sagen, I bring you Jesus oder wie auch immer. Ne? Come in and find out. Naja, wie auch immer. Also, ihr wisst, ne, die eine Werbung von so einer Parfümerie. Come in and find out. Die meisten Deutschen, das heißt eigentlich, komm rein und finde es heraus. Die meisten Deutschen haben gedacht, das heißt, komm rein und finde wieder raus. Ne? Aber come in and find out. Okay, also lasst uns doch den Deutschen das Evangelium auf Deutsch bringen. Den türkischen Leuten, die, aber es tut mir leid, ich kann kein Türkisch, aber deshalb habt ihr ja auch einen Auftrag, ihr türkischen Leute, den bringen wir es auch auf Türkisch in ihrer Sprache. Und den Russen bringen wir es auf Russisch. Und den Rumänen bringen wir es auf Rumänisch, nicht wahr? Und so weiter. Lasst es uns in der jeweiligen Sprache bringen. Und lasst uns, weißt du, manches Mal haben wir auch Begriffe, dann haben wir so einen Begriff gehört, der so theologisch griechisch-hebräisch ist, und den knallen wir dann den Leuten um die Ohren. Die Leute wissen gar nicht, wovon du redest. Rede doch einfach Deutsch. Hallo? Und was ist, wie ist die Kameruna, was ist da Jesus? Jesus. 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 Okay. Also ich komme zu dir, du bist, ich bring dir Jesus. Jesus. Nein, okay. Ich bring dir Jesus. Ich bringe dir Jesus, den Retter dieser Welt. Also, wollte ich einfach nur mal eingeflochten haben. So, einfach lasst uns dadurch vernünftig sein. Der Vers. Wo kommt dieser Vers her? Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Dieser Vers steht im Psalm 84. Ich würde gerne Psalm 84 heute mit euch aus der Hoffnung für alle lesen. Hoffnung 84. Psalm 84, Hoffnung 84, genau. Psalm 84 in Hoffnung für alle. Ein Lied der Korachiter. Das ist wahrscheinlich auf Hebräisch. Da müsst ihr wahrscheinlich so ein K-Laut machen. Keine Ahnung. Also für uns sind es die Korachiter oder Korachiter, wie auch immer. Ab Vers 1. Hat jemand das Haus Gottes lieb? Was haben wir denn festgestellt vor einiger Zeit? Das Haus Gottes ist die Gemeinde. Gott sagt, das ist meine Wohnung, die Gemeinde. Nicht das Gemeindehaus aus Stein, sondern wir sind das Haus Gottes.
Und Familie.
Wir haben, lesen mal, Vers 1. Herr, ich liebe deinen Tempel. Was sind wir als einzelne Gläubige?
Geschwister.
Ja, und die Bibel sagt, wir sind ein Tempel Gottes. Wie wir zu Christus gehören, ein Tempel Gottes. Also, neben dir heute Abend sitzt ein Tempel. Hast du schon mal daran gedacht, dass neben dir ein Tempel sitzt? Sag mal guten Abend, du Tempel. Da sitzt ein Tempel. Ja, jetzt steht hier geschrieben, Herr, ich habe lieb deinen Tempel. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so sage. Kannst du sagen, hey du Tempel, ich hab dich lieb. Sag mal deinem Tempel, hey du Tempel, ich hab dich lieb. Also, Tempel. Wir wissen natürlich, dass die Korachiter das Gebäude meinten. Herr, ich liebe deinen Tempel. Vers 2, Herr, du Gott über Himmel und Erde. Wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, an dem du wohnst. Und wir haben neulich festgestellt, im Neuen Testament, den irdischen Tempel gibt's nicht mehr. Der neue Tempel ist die Gemeinde, das Haus Gottes. Das ist seine Wohnung. Ich habe da, wo du wohnst. Gott sagt, ich wohne da in meinem Haus. Wir sind ein geistliches Haus, egal aus welcher Nation wir nun mal kommen. Wir sind ein geistliches Haus. für den Herrn. Vers 3. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Das geht euch wahrscheinlich am Sonntag genauso. Ihr steht da wie die wilden Pferde, die einfach nur in die Startbahn rennen wollen. Und du stehst zu Hause und scharrst mit dem Huf, wann fängt's endlich an, wann kann ich los, wann öffnet die Gemeinde. Ich habe lieb, ich warte drauf, ich sehne mich danach. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Herr, du Gott über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott. Du bist mein König und mein Gott. Das jubelt er. Hast du schon mal gesagt, Herr, ich juble, du bist mein König und mein Gott? Vers 4, sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut. Naja, die würde ich jetzt nicht gern an unserem Gebäude haben, aber da im Tempel waren sie. Die Korachiter meinten, dass sie sich so wohl fühlten. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Vers 5, glücklich sind alle, die in deinem Tempel wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Das können wir auch. Kannst du jederzeit Gott loben? Oder gibt es eine bestimmte Lobpreiszeitvorschrift, wo du sagst, da darf man und da darf man nicht? Du darfst sogar, nachdem du dich gerade köstlich aufgeregt hast, gleich danach darfst du auch weiter loben. Und dann wird der Herr sagen, ich mache dich wieder sauber, ich reinige dich, ich helfe dir, fürchte dich nicht. Vers 6. Jetzt kommen wir zu dem Vers vor dem Tränental. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Was geschieht mit solchen Leuten, die da so leben, in Gott, Gott loben, Gott preisen, mit Freude zu seinem Tempel gehen, die ihre Stärke in Gott suchen? Was sagt Sprüche Kapitel 3? Stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn, stütze dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist, stütze dich auf den Herrn. Und dann wird er selber deine Wege ebnen. Wir haben ja immer so diese Meinung, ich muss Gott die Wege ebnen. Aber Gott sagt, wenn du dich auf mich verlässt, dann ebne ich dir die Wege. Brauchst du heute Abend irgendwo geebnete Wege? Dann sag, Herr, ich krieg's nicht gebacken. Würdest du das bitte übernehmen? Ich übertrag's heute an dich. Und Gott sagt, ich ebne deine Wege. Das, was du nicht hinkriegst, ich krieg das mit dir her. Ebnet die Wege. Glücklich, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Wörtlich heißt es, so machen sie die Anmerkung, die Elberfelder sagt es so, glücklich sind, die ihre Stärke in dir suchen, die gebahnte Wege in ihrem Herzen haben. Da denke ich so wieder an Jesus. Der Fürst dieser Welt kommt und er hat an mir nichts, wo er andocken kann. Hat nichts, wo er ziehen kann. Die Leute, die ihr durch Cleansing, also geboren, um frei zu sein, gegangen seid. Ihr wisst, der Teufel will gern so Punkte in unserer Seele, in unserem Leben, auch in unseren Gefühlen. Ja, es ist ja Seele, gehört zur Seele. Da will er gerne so Haken setzen, damit er immer uns manipulieren und ziehen kann. Aber wir wollen gebahnte Wege haben. Deshalb solltest du auch unbedingt dich anmelden für geboren, um frei zu sein. Wie gesagt, in anderen Gemeinden heißt es Cleansing Streams oder Cleansing Classes. Wie auch immer, bei uns ist es geboren, um frei zu sein. Diesen Begriff fand ich einmal so schon vor vielen, vielen Jahren. Da hörte ich von Holländern, die so ein Seminar haben, geboren, um frei zu sein. Da habe ich gesagt, das trifft genau das auf den Kopf. Wir sind geboren, in diese Welt hineingestellt von Gott, nicht um gebunden zu sein, nicht um geknechtet zu sein, sondern um frei zu sein. Geboren, um frei zu sein. Du bist geboren von Gott, um frei zu sein. Du bist geboren in diese Welt hineingekommen, um frei zu sein. Diese Leute, die also voll Freude zum Tempel ziehen, die ihre Stärke in Gott suchen, Vers 7, Hoffnung für alle, wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor. Und ein erfrischender Regen bewässert das Land. Klingt das nicht einfach utopisch? Es spricht hier von dir und mir. Es gibt hier Leute heute Abend, die sagen, der Herr ist meine Stärke und meine Kraft und Stärke suche ich bei ihm. Ja. Ist bei dir auch der zweite Punkt noch, dass du gerne auch in die Gemeinde gehst? Dann bist du ein ganz gefährlicher Mensch. Oder du bist ein Heilsbringer, ein Doktor. Denn von solchen Leuten steht geschrieben, sie gehen durch das Tränental und überall brechen Quellen hervor. Überall brechen Quellen hervor. Ich fand das so toll in der Hoffnung für alle. Sie machen es zu einem Quellort. Überall brechen Quellen hervor. Leute, überlegt doch mal, wenn du und ich bewusst unser Leben mit Jesus geben. Und wo immer wir unterwegs sind, wo immer wir in Not, in Hoffnungslosigkeit, in Tod, in Elend, in Leid hineinkommen, wir gehen mit dem Bewusstsein rein, wo ich gewesen bin, wo ich gelaufen bin, da werden Quellorte entstehen, da werden Quellen aufbrechen. Hey, wünschst du dir das nicht, wo du gehst, dass Quellen aufbrechen? Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir uns nicht bewusst machen, dass wir diese wunderbare, herrliche Berufung sind und auch von Gott schon so beschut sind, von Gott so angezogen sind, von Gott so befähigt worden sind, dass wir nämlich Leute, Quellorte Leute werden können. Leute, die in unmöglichsten Situationen, in größten Dürretälern, er sagt, in einem Dürretal gehen sie rein. Und weißt du, was ist denn, wenn du durch so ein Tal gehst, wo nur Wüste und Hitze und vielleicht Staub ist, kein Wasser, nichts ist da? Wer sucht sich denn sowas freiwillig zum Abendspaziergang aus? Wer sucht sich das überhaupt freiwillig als Weg aus? Wir würden doch lieber an einer Strandpromenade gehen und wenn es zu heiß wird, mal ins Meer springen. Aber weißt du, er sagt hier, dass diese Leute auch einen Weg wählen, die mit Gott gehen. Sie gehen bewusst in Täler, wo Dürre ist. Vielleicht stellt uns das Leben manchmal in so Dürretäler, wo es so hoffnungslos scheint, wo kein grüner Baum mehr, ich spreche auch geistlich mehr zu sein scheint, wo Menschen leben, die sagen, Gott hat uns vergessen, die Welt hat uns vergessen, wir sind vergessen, niemand kümmert sich um uns. Und auf einmal tauchst du dort auf. Natürlich gehst du das Risiko ein, dass du dorthin kommst, dass man dir vielleicht ein Bein stellt. Natürlich gehst du das Risiko ein, dass man dich verspotten wird vielleicht und dass man über dich lästert, dass du ein Spinner bist und dass du sonst nicht alle Tassen im Schrank hast und dass du einfach mit deinem Jesus abhauen sollst. Aber du lässt dich nicht verscheuchen, weil du weißt, in dir ist von Gott eine Befähigung, durch dieses Tal zu gehen und die Freundlichkeit und die Güte und die Liebe und die Herrlichkeit Gottes hier auszustrahlen, bis die Menschen von diesem Schein der Güte und des Lichtes Gottes selber beschienen werden und wo sie durch dich die Wärme Gottes verspüren. Wir haben doch vor längerer Zeit darüber gesprochen und ich habe das immer wieder zum Thema gemacht und werde das auch unermüdlich immer wieder einfließen lassen, dass Gott unsichtbar ist. Aber dass die Bibel sagt, die Gemeinde ist sein Leib. Leib, ich sage jetzt, weil es in Übersetzung so steht, aber Leib heißt Körper. Die Gemeinde ist sein Körper. Wo immer du und ich durch ein Tal des Elends, der Not, der Hoffnungslosigkeit, der Krankheit gehen, wo immer wir durchgehen, da geht Jesus durch. Wohnt Jesus in uns, die wir zu ihm gekommen sind, die wir gebunden sind? Er lebt in uns. Versteh mal, wir gehen mit Christus in uns und wir sind in ihm. Er ist auch von außen um uns heran. Das heißt, wo immer wir bewusst unseren Weg gehen, unser Leben gehen, wo immer wir unsere Wegstrecke gehen in dieser Welt, da ist der Körper Jesu unterwegs. Und deshalb ist es kein Problem, dass wir sagen, ja, Herr, ich bin dein Körper, ich lege meine Hand auf und deine Kraft kommt in diese Person, segnet diese Person, befreit diese Person, heilt diese Person. Jesus, du bist ja da. Überleg mal, wenn ich Fleischklumpen da nur durch das Dürretal gehen würde. Ohne Jesus, ich würde durch dieses Dürretal gehen. Weißt du, ich würde bald auf dem Zahnfleisch kriechen, genau wie alle anderen auch. Ich würde auch bald in Hoffnungslosigkeit sein, ohne Orientierung sein. Aber ich weiß, wir sind der Körper Christi. Wir als Gläubige, wir haben ja immer so viel Angst, auch vor Krankheit. Das erlebst du gerade in so Allianztagen. Letzte Woche sagt jemand zu mir, ich habe die Person begrüßt, sie sagt, komm mir nicht zu nah, ich bin gerade ansteckend. Da habe ich die Person genommen, habe sie gedrückt, sage ich, und jetzt töten wir die Bakterien. Versteh mal, hallo, es kann mir doch gar nichts passieren. Jemand, der AIDS hatte, sagte, oh, ich weiß nicht, auch war mal beim Abendmahlgottesdienst, nicht hier, beim Abendmahlgottesdienst, ich habe aber AIDS. Sag ich, na und? Was soll mir das schaden? Ich habe kein Problem, mit dir aus demselben Becher zu trinken. Ich habe kein Problem. Du musst das jetzt nicht tun wie ich. Aber versteh mal, ist Christus in uns? Ist der Heiler in uns? Ist Christus um uns herum? Dann glaube ich, dass der Bakterientöter um mich herum ist und dass jedes Bakterium, das an mich herankommt, dann, wenn ich diese Person berühre, dass es macht. Verstehst du? Es wird gekillt. Ich habe heute der Person gesagt, geht's dir was besser? Sagt sie, ja, es geht mir wesentlich besser. Siehst du, ich sage, wir haben erfolgreich Bakterien gekillt. Wir killen Bakterien. Verstehst du? Ich meine damit, geh nicht hin und sag, wo ist noch ein Kranker, bei dem ich töten kann? Nein, nein, davon spreche ich ja gar nicht. Ich spreche nur davon, dass wir doch unsere Ängstlichkeit abgeben, denn in mir lebt der größte Doktor. Hallo? Und wenn du mir sagst, du bist krank, komm mir nicht zu nahe, bitte sag sowas nicht zu mir, denn dann komme ich dir sehr nahe. Weil dann werde ich dich drücken, dann werde ich für dich beten und dann werde ich sagen, oh Jesus, du bist jetzt ja wieder eine Chance für meinen Jesus, diese üble Krankheit hier zunichte zu machen. Ich hau doch nicht ab, hallo? Sag deinem Nachbarn, wir hauen nicht ab. Ich hau nicht ab. Und du sagst, Herbert, was ist, wenn mich diese Krankheit tötet? Du, ich habe gute Nachricht für dich. Du kommst in den Himmel. Ist doch alles in Ordnung. Da willst du, will jemand von euch in den Himmel? Ja, nicht alle. Auf einmal wollen nicht mehr alle in den Himmel. Okay. Nein, ich meine nicht, dass du das so tun musst. Aber weißt du, wir müssen keine Angst haben davor. Wir fürchten nicht die Krankheit. Die Bibel sagt, wir sollen auch nicht den Teufel fürchten. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem Teufel und mit all seinem Gehabe. Davor fürchten wir uns nicht. Er sagt den Menschen, fürchtet euch vor dem, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und wer ist das? Gott. Gott. Den soll man fürchten. Das Einzige, was wir in dieser Welt fürchten sollen und uns erlaubt ist zu fürchten, das ist uns erlaubt, Gott zu fürchten. Alle andere Furcht ist verboten. Aber wenn wir in der Liebe nicht vollkommen sind, die Liebe Gottes nicht vollkommen verstanden haben, dann haben wir Furcht. Die Schrift sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Beachte, da steht nicht, der Exorzist von Gemeinde sowieso treibt die Furcht aus. Einfach die Liebe Gottes. Du musst wissen, ich bin in meinem Gott geboren. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und ich danke dir, Herr, dass du durch mich wirkst in machtvoller Weise. Ich sage bewusst, suche nicht einfach sagen, wo sind Leute, die ich umarmen kann. Ich sage ja nur, wenn man mich herausfordert und sagt, aber ich habe großes Erbarmen, großes Mitleid mit Menschen, die krank sind. Und wenn ich dann noch sage, du, geh mir auf Abstand, verstehst du, dann kriegen sie gleich noch eine zweite Abfuhr. Die Krankheit, durch die sie sich selbst isolieren wollen und ich, der Nächste, der sie noch isolieren werden. Nein, nein, das wird so nicht vorkommen, sondern da werden wir ganz einfach auf himmlische Art und Weise das killen lassen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, die ihre Stärke, er sagt, glücklich sind, die ihre Stärke in Gott suchen. Die sind glücklich. Die sind glücklich. Das Neue Testament sagt Makarios, beneidenswert glücklich. Die sind glücklich, die ihre Stärke in Gott suchen. Die sind glücklich. Bist du schon glücklich? Wenn nicht, such deine Stärke in Gott. Such sie nicht in dir. Versuch doch nicht immer, dich selber zu schützen, egal in welcher Art. Sondern der Herr ist meine Stärke, der Herr ist mein Schutz. Sie gehen durch ein dürres Tal. Lasst mich da was einwerfen vom Paulus an dieser Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 15 bis 18. Ich lese auch wieder aus der Hoffnung für alle. Er spricht da von Druck, von Verfolgungen, von Leid. Und dann sagt er, alle Entbehrungen, aber ertragen wir für euch, schreibt er der Gemeinde in Korinth, denn je mehr Menschen für Christus gewonnen werden, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Beten wir nicht auf und sagen, Herr, ich will, dass die ganze Welt dich ehrt. Alle sollen dich ehren und preisen. Aber weißt du, was wir dann tun müssen? Wir müssen ihn Jesus bringen. Wir müssen ihn Jesus bringen. Wir sind nicht gerettet um einfach nur dann gemütlich zu warten, bis der Entrückungszug kommt, bis wir irgendwann hochgejumpt werden oder sonst wie von dieser Erde gehen. Nein, wir sind vor allem dazu berufen, Körper Christi zu sein, wo immer wir hingehen, Körper Christi zu sein und Menschen in das Königreich Gottes zu bringen. Denn wir wollen, dass viele Menschen Gott ehren und loben. Und Paulus sagt, das ist mein Ziel. Er sagt, diese Entbehrungen ertrage ich. Ich ertrage Entbehrungen. Aber warum? Weil ich möchte, dass viele Menschen zu Gott kommen, zu Christus kommen. Und umso mehr wird Gott gelobt, gepriesen und geehrt werden. Willst du, dass Gott geehrt wird? Dann lasst uns die gute Nachricht überall hintragen, wo überall wir hinkommen. Und er sagt hier weiter in Vers 16, darum geben wir nicht auf. Ich denke manches Mal, wenn wir in widrige Umstände kommen, wir sind so schnell dabei aufzugeben. Immer wieder auch werde ich gefragt, Herbert, meine Arbeitsstelle ist einfach fürchterlich. Mein Chef, der benimmt sich wie der Teufel. Herbert, soll ich mir einen neuen Job suchen? Ich sage, wenn der Herr sagt, du sollst dir einen neuen Job suchen, dann such dir einen neuen Job. Wenn nicht, dann sollst du da bleiben. Denn dann hat er dich genau an diesen Ort gestellt, damit du an diesem dürren Tal, diesem, ja, sage ich mal, Chef, der wild ist wie ein Teufel, dass er mit der Liebe Gottes und der Sanftmut Gottes in Berührung kommt. Was geschieht, wenn so ein Schreihals, wenn so ein Bösewicht, sage ich mal, zu Jesus kommt? Dann wird auf einmal ein Saulus zu einem Paulus. Auf einmal ist ein böser Chef, ein lieber Gott hingegebener Mann, der auf einmal seine Angestellten ehrt, der seine Angestellten vielleicht ein 13. Monatsgehalt gibt, der seine Angestellten mit Liebe und Geduld und Güte auch begegnet. Aber weißt du, wenn wir aus den dürren Tälern abhauen wollen, wenn wir fliehen wollen, dann bleibt dort Finsternis in diesem Umfeld. Wir müssen Gott fragen, hast du mich hier hingestellt? Ist das der Platz? Bin ich hier, Gott, weil du mich hier hingestellt hast? Und dann gehen wir diesen Weg. Paulus sagt, darum geben wir nicht auf. Ja, es mag sein, in dem dürren Tal, die Leute sind verbittert. Vielleicht sind sie auch verängstigt. Vielleicht hat sie schon manch einer mit irgendwelcher Religion und irgendwelchen fadenscheinigen Religionserklärungen versucht, zu Gott zu bringen. Man hat ihnen Parolen christlichen Glaubens gebracht. Und die Leute sagen, ich habe genug von deinem Christentum. In so Tälern, an so Orten und überhaupt in dieser Welt sind wir vor allem erstmal berufen zu leben, freundlich zu sein, die Güte Gottes auszustrahlen, den Menschen zeigen, dass der Herr voller Erbarmen ist und dass der Herr die Schuld nicht zurechnet und dass der Herr in der Lage ist, dich aus jedem Umstand, aus jeder Notsituation herauszuholen. Wir haben die Antwort und der Lord, ach, geh mir doch fort. Du wirst hören, ach, geh mir doch fort. Ja, du gehst fort, in dem Tal leben noch andere. Du gehst zum anderen und er sagt dir vielleicht auch, geh mal fort. Und du gehst noch weiter und er sagt auch, geh mal fort. Aber du trittst den Rückweg wieder durch dieses dürre Tal an und du kommst dort in diesem wieder an, was du mir neulich gesagt hast. Du bist ja schon wieder hier. Ja, ich muss dir einfach sagen, Gott ist so freundlich. Gott ist so gütig und Gott hat dich so lieb. Und er meint, ich soll einfach noch hier bleiben oder wie immer du es sagst. Aber wir, was sagt Paulus hier in diesem Vers 16? Wir geben nicht auf. Wir Christen geben manches Mal viel zu schnell auf. Ich meine nicht mit Parolen. Ich weiß, als ich jung bekehrt habe, ich habe gepfeffert aus allen Rohren. Ich habe sofort nach meiner Bekehrung habe ich angefangen zu evangelisieren. Hat mir niemand gesagt. Ich wusste nicht mal, wie es geht. Ich habe mir Dinge ausgedacht, wie ich das an den Mann bringe. Und ich war manchmal sehr unbeholfen und manches Mal sehr kantig und ruppig. Wenn ich daran denke, wenn ich in Wuppertal durch die Fußgängerzone ging oder auf den Bahnhöfen unterwegs war. Und dann so am Anfang, ich denke, Mensch, diesen Jesus habe ich erlebt. Der hat Frieden in mein Herz gebracht. Der hat mein Leben erfüllt. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, da müssen doch alle jetzt in gleicher Weise auch auf diesen Weg abfahren und sagen, Mensch, Herbert, gut, dass du kommst. Gut, dass du kommst und dass du mir das sagst. Wie toll das mit diesem Jesus ist. Nein, du, die haben das nicht so gesagt. Die haben gesagt, hau ab. Manchmal hat man mir Schläge angedroht und geh weg. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin immer wieder gekommen. Aber ich war damals in der Anfangszeit auch sehr dumm. Wenn dann jemand sagt, hau ab. Weißt du, gekränkt. Kennst du dieses gekränkte Ego? Da habe ich gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du einmal in der Hölle landen. Weißt du, das ist die Rache des kleinen Mannes. Ja? Du willst nicht auf meine Botschaft hören, ich drohe dir mit dem Himmel. Das kriegen wir. Verstehst du? Nein. Aber ich durfte in der Zeit, in den nächsten Jahren lernen, die Freundlichkeit, die Güte Gottes, das Erbarmen Gottes zu den Menschen zu tanken. Wenn Jesus unterwegs war, dann hat er doch geholfen. Er heilte und tat wohl und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren, steht bei mir geschrieben. Und wenn wir unterwegs sind, dann ist Jesus unterwegs. Dann lass nicht deine Meinung, deine Theologie, deine Ratschläge auf die Leute prasseln, sondern hör auf den Jesus, der in dir ist. Schau auf dein Inneres, hör auf dein inneres Zeugnis und lass dich leiten vom Heiligen Geist. Aber vor allem tu das, was Jesus tat. Heilen, befreien und tue wohl. Und weißt du, und das ist, ich habe mal zu jemandem gesagt, Mann, hör auf, den Menschen von Jesus zu sagen. Hör auf, zu den Menschen zu Jesus zu reden. Du bist einfach zu laut. Du bist penetrant. Und dann habe ich der Person gesagt, und weißt du, ich kann dir noch etwas sagen. Wenn du den Mund hältst und gar nichts mehr sagst, dann bist du immer noch laut genug. Dann bist du immer, ja, ich bin ja manchmal so direkt. Ja. Aber wir sind ja auch nicht da, um Plätzchen zu backen, oder? Das können wir auch mal machen. Nein, ich mache das nicht. Nein, 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 nicht, dass mich alle festhalten. Ich backe keine Plätzchen, okay? Sagt der Nachbar, der Herbert backt keine Plätzchen. Nicht, dass das jemand festsetzt. Das muss direkt wieder raus aus dem Hirn. Okay, nein, nein, okay. Ich backe keine Plätzchen. Nein, nein, ich will lieber himmlische Bausteine holen, weißt du? Lebendige Steine, die dann in die Gemeinde eingemauert werden. Und das Haus Gottes größer und größer wird. Aber Backplätzchen. Es gibt Leute, die werden sie essen, glaub es mir. Darum geben wir auch nicht auf. Vers 16. Freilich gehen diese Strapazen nicht spurlos an mir vorüber. Weißt du, die Dinge gehen nicht spurlos an uns vorüber. Wir werden manchmal aufgerieben. Wir werden manches Mal, was sagt er hier weiter? Wenn auch meine körperlichen Kräfte nachlassen, wird doch das Leben, das Gott mir schenkt, von Tag zu Tag erneuert. In der Elberfelder steht hier geschrieben, wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, und wir werden manchmal im Alltag aufgerieben. Auch Jesus wurde im Alltag aufgerieben. Die Schrift sagt uns, dass er oft sehr müde war und dass er oft körperlich wenig Kraft hatte. Aber er ging dann zu Gott und holte seine Stärke bei Gott. Weißt du, uns wird es nicht anders ergehen. Wir sind an einem Körper, der in dieser Art, in dieser Form nicht ewig lebt. Er ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und Paulus sagt, wenn auch meine körperlichen Kräfte nachlassen, wird doch das Leben, das Gott mir schenkt, von Tag oder mir geschenkt hat, von Tag zu Tag erneuert. Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Interessant. Wenn wir bedenken, das vergessen wir. Wir vergessen, wenn wir was bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Ich glaube, wir haben die Himmelsperspektive manchmal verloren. Wir haben den Blick in den Himmel verloren. Wir leben so sehr diesseits. Und deshalb sind wir auch sehr schnell dann auch nur verschlissen. Und dann erfahren wir auch keine Erneuerung am inneren Menschen. Weil wir, wie wir das bei den Korachitern im Psalm 84 lasen, sie sind glücklich, weil sie immer wieder ihre Stärke bei dem Herrn suchen. Und das ist wichtig für uns. Wenn wir jetzt leiden müssen, wenn du Strapazen ausgesetzt bist. Paulus, er war ständig unter Strapazen. Ich habe heute so gedacht, als ich über Paulus nochmal nachdachte und über die Worte heute Abend, habe ich gedacht, ob es wohl jemals einen Zeitpunkt gab, wo er ohne offene Wunden war. Weil der wurde ständig verprügelt. Und nur, weil er Gutes tat. Überleg mal, da kriegt jemand Prügel, weil er Gutes tut. Jesus bekam Prügel, obwohl er nur Gutes tat. Vers 18, deshalb, also was wir jetzt leiden müssen, 17 nochmal, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, und das sollten wir mal bedenken. Ich möchte, dass du bei dir heute mal so einen Schwung auch in eine höhere Richtung machst, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Erwartet dich eine Herrlichkeit? Paulus sagt an anderer Stelle, er sagt, dann ist es doch, das ist doch gar nicht wert, dass wir hier klagen und jammern. Wir wissen doch, wo unsere Reise hingeht. Und wir müssen hier uns wirklich mal beim Herrn wieder orientieren, unsere Stärke bei dem Herrn suchen. Vers 18, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt. Es gibt bestimmt heute Abend Dinge und gab es in der vergangenen Woche und wird es auch in der Zukunft geben, Dinge, die dich bedrängen. Das ist nun mal, wir leben in dieser gefallenen Welt. Es gibt Dinge, die werden dich bedrängen. Was uns zurzeit sichtbar bedrängt, er sagt nochmal, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Das Unsichtbare bleibt ewig. Ich habe noch eine Stelle aus dem Alten Testament. Wie geht er damit um, wenn Bedrängnis kommt? Oder welchen Rat gibt der Prophet Jesaja, inspiriert durch den Heiligen Geist, uns, die wir vielleicht müde und matt werden? Ja, der Vers ist beliebt für Geburtstagsvers. Der Vers ist beliebt vielleicht auch für einen Hochzeitsvers. Wie auch immer, oder zum Neujahrswunsch. Aber wir wollen ihn in diesem Zusammenhang mal lesen. Schmeißen wir doch mal das eine Bild da drauf, das ich dir erst gegeben habe. Der Jesaja sagt, begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Weiß jemand von uns, dass der Herr der ewige Gott ist? Nun guck, was er sagt. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Und nun kommt etwas im Gegensatz zu uns. Er wird weder müde noch kraftlos. Weißt du, dass das total beruhigend ist, dass in mir jemand lebt, der weder müde noch kraftlos wird? Weißt du, das kann einen beflügeln. Dass selbst wenn du sagst, Mann, ich kriege auf meinem Zahnfleisch und du bist vielleicht aufgerieben, vielleicht auch zermürbt, vielleicht haben dich Dinge in deinem Umfeld, deiner Familie, Beruf, wo auch immer, zermürbt und du sagst, es ist alles so schlimm. Aber weißt du, in dir lebt jemand, der wird nie müde und der wird nie kraftlos. Deshalb sagt Paulus, wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich Asthenia in Schwachheit da bin, er sagt, dann merke ich, wie die Kraft des Christus in mir aufsteigt und Dinge, die unmöglich sind, die werden auf einmal möglich. Seine Weisheit ist unendlich tief. Vers 29, Jesaja 40, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Hallo, glauben wir das? Oder ist es nur ein Vers? Dann lasst uns, ist jemand von euch schon mal erschöpft gewesen? Vier Mann. Ihr anderen, wunderbar, ihr seid gut drauf, okay. Ja, ja. Aber kennst du Erschöpfung? Ich kenne Erschöpfung. Ich kenne Erschöpfung, dass ich denke, ich weiß nicht, wie soll ich das morgen weitermachen. Ich kenne Erschöpfung. So, die Schrift kennt Erschöpfung. Paulus kennt Erschöpfung. Der Jesaja spricht von Gläubigen, die auch erschöpft sein können und manchmal erschöpft sind. Also erschöpft sein hat nichts mit Ungeistlichkeit zu tun. Erschöpft sein hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie jetzt wahrscheinlich doch gottlos bist. Nein, erschöpft zu werden, das ist ganz einfach ein natürliches Geschehnis in unserem Alltag. Das werden wir uns überarbeiten. Paulus spricht von einem Mitarbeiter. Er sagt, ich musste ihn zurücklassen, weil er krank ist. Er hat sich überarbeitet im Werk des Herrn. Der hat also so viel für Gott gemacht, dass er körperlich schwach war und erstmal auf die Ruhebank gesetzt werden musste. Und so, schau mal, er sagt hier, den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und weißt du, wenn diese neue Kraft, die der Herr dir gibt, wenn die aufgebraucht ist, was bist du dann wieder? Erschöpft. Und dann gibt er dir neue Kraft. Und wenn diese neue Kraft aufgebraucht ist, was gibt er dir dann? Immer wieder neue Kraft, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir zu ihm gehen. Wenn wir zu ihm gehen. Und die Schwachen macht er stark. War schon mal jemand schwach unter euch? Ich meine, Paulus, der kannte sowas. Der war auch irgendwie wahrscheinlich nicht so gut drauf in Gott wie ihr. Aber dieser Paulus, der kannte Schwäche. Er sagt zum Beispiel, ich kam zu euch zum Predigen in großer Schwachheit, in großer Asthenia. Er sagt sogar, ich kam mit großer Phobie, ich hatte Angst, mir war nur eins zum Davonlaufen. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, vielleicht hat er gedacht, die verkloppen mich in dieser Stadt wieder. Ich werde wieder ausgepeitscht, ich werde wieder Spießruten laufen müssen. Ich weiß es nicht. Aber er sagt, ich werde mich davon nicht wegdrängen lassen. Ich werde mich davon nicht abschieben lassen. Ich habe einen Auftrag. Ich will dieses Tränental, dieses hoffnungslose Tal, dieses Tal der Bitterkeit, da will ich Gottes Licht und Gottes Herrlichkeit hineingehen. Ich will durchgehen und ich will freundlich sein. Ich will dahin durchgehen und will barmherzig sein. Ich will dahin durchgehen und will Gutes tun. Und alle Leute werden sehen, so ist Gott. Denn das ist der Charakter Gottes. Das ist das Wesen Gottes, die Art Gottes. Er geht hin und tut Gutes. Selbst die, die uns Übles tun. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Vers 30, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Hallo, ihr Angeber. Es gibt Leute, weißt du, mich haut nichts um. Naja, geh doch mal ein bisschen durch so ein Baccarat-Tal, durch so ein Tränental. Geh da mal durch, kümmere dich um die Nöte der Leute. Dann sprechen wir uns nochmal. Dann wirst du merken, oh, ich habe viel Energie verbraucht, viel Kraft verbraucht. Aber dann gehst du zum Herrn und dann erlebst du Wunder. Da erlebst du, wie Gottes Kraft sich an dir persönlich manifestiert. Wie willst du anderen Menschen sagen, dass Gottes Kraft wirksam und aktiv ist, wenn du sie an dir selber nicht erlebst? Und wenn ich schwach bin, dann gehe ich zu Gott. Dann sage ich, Gott, ich kann nicht, ohne dich nicht einen Schritt, ich weiß nicht mehr. Ich kann das alleine nicht bewältigen, das musst du machen. Und weißt du, und dann kommt Gottes Kraft. Und dann kommt übernatürliche Kraft. Dann merke ich, wie Gott da ist. Dann merke ich, wie man neu belebt wird. Dann merke ich, wie man neu gestärkt wird. Und ich bin mir dessen bewusst. Diese Energie wird aufgebaut werden und es wird vielleicht ein anderer Punkt kommen. Er sagt, selbst junge Menschen ermüden. Ach so, selbst junge, gottlose Menschen ermüden, oder? Nein, junge Menschen ermüden. Er spricht hier in das Volk auch hinein. Und werden kraftlos. Es ist etwas Natürliches. Und werden kraftlos. Starke Männer stolpern. Hey, ihr Fitness-Muskelpakete, die alle Gewichte stemmt, als wenn das die Bohnenstange wäre für die nächste Pflanzung in eurem Garten. Ja, er sagt, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Und brechen zusammen. Weißt du, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir schwach werden. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir kraftlos werden. Du musst dich auch nicht schämen, wenn du mal zusammengebrochen bist. Dumm wären wir, so lass mich das mal ruhig sagen, wenn wir in dieser Situation nicht zum Herrn gehen und neue Kraft und neue Energie tanken und uns neu stärken lassen und neu auffüllen lassen. Das ist unser Weg. Ja, wir werden verschlissen. Ja, Erziehung von Kindern und wenn man mehrere hat, das kann schon manches Mal an die Substanz gehen. Da ist so manche Mutter am Abend, die sagt, ich stehe nicht mehr auf dem Schlauch, ich liege unterm Schlauch. Aber ich habe eine gute Nachricht für alle, die überm Schlauch und unterm Schlauch sind. Der Herr gibt der Müden Kraft und gibt neue Stärke. Er ist nie müde und er ist nie kraftlos. Der Herr ist nie müde und nie kraftlos. Vers 31 noch. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Deshalb habe ich diese Karikatur hier halt genommen. Ne? Ihr seht, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Ihr seht, wie der sprintet. Da gibt es hinten nur noch eine Staubwolke. Ein richtiger Sprinter. Aber die auf den Herrn hofft, ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Ich setze meine Hoffnung nicht auf mein Können. Ich setze meine Hoffnung nicht auf meine theologischen Kenntnisse. Und ich habe gute theologische Kenntnisse. Aber das wird mich nicht retten in Zeiten der Not. Das wird mir nicht helfen in Zeiten der Schwäche. Die beste theologische Ausbildung wird mir nicht helfen, zu Kräften zu kommen. Der Einzige, der dich und mich zu Kräften bringt, das ist der Herr. Und er gibt Kraft und Stärke dem Unvermögenden, dem Müden. Und ich habe eine gute Nachricht für dich, wenn du heute Abend hier kraftlos bist, wenn du schwach bist, wenn du sagst, meine Seele liegt am Boden. Heute Abend ist der Herr hier und er sagt, wenn du das möchtest, ich werde dich wieder stark machen. Ich werde Kraft in dich hineingeben. Ich lebe ja in dir, aber meine Kraft wird wirksam werden und sie wird auch in deine Knochen gehen, ob du nun alt oder ob du jung bist. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, jemand, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt, sag ihm mal, Jesus, ich setze meine Hoffnung in dich. Ich setze meine Hoffnung in dich, Jesus. Die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Hallo, Zusage, Garantie. Die bekommen neue Kraft. Da musst du nichts machen. Verstehst du? Es ist nicht, du bist kraftlos, du bist am Ende, du bist fix und fertig und du weißt nicht mehr, wie du aus- und ein sollst oder wie du deinen Weg gehen sollst. Du sagst, oh, ich glaube, ich sollte mal 40 Tage fasten. Glaub mir, danach bist du ganz fertig. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Aber weißt du, ich sage auch nichts gegen Fasten. Aber wie gesagt, ich muss tun. Ich muss jetzt eine Leistung erbringen. Ich muss dem Herrn zeigen. Ich mein's ernst. Weißt du, Herr, ich esse jetzt nicht mehr. Ich trinke nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. So, weißt du, wir wollen es immer beweisen. Aber die Bibel sagt, Stärke kommt in unser Leben, indem wir ganz einfach unsere Hoffnung in ihn setzen. Herr, ich weiß nicht, wie ich hier weiter soll. Ich bin so froh, dass du da bist und dass du mir jetzt deine Stärke und deine Kraft zuteil werden lässt. Und dann weiß ich, dann glaube ich ihm, dass er reinfließt. Er sagt, ich setze meine Hoffnung in ihn. Und er sagt, er lässt das fließen und fließen. Und er ist ja auch in mir. Er sagt, in mir ist er auch eine Quelle. Ist der Herr in dir eine Quelle? Ja, wir haben sie nur manchmal zugestopft. Oder sie wird geöffnet oder freigesetzt. Sie kann fließen durch Glauben. Indem wir ihm ganz einfach glauben, Herr, du darfst jetzt fließen. Du darfst mich regenerieren. Du darfst auch mein Gehirn durchspülen, Herr. Da ist manches verbogen. Da ist manches theologisch schief. Da ist sind so viele religiöse Ansätze. Herr, du darfst da eine Spülung machen, und zwar eine Vollspülung. Sie sind wie Adler, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, denen mächtige Schwingen wachsen. Keine Angst, das ist geistlich gesprochen. Du läufst jetzt nicht demnächst mit großen Flügeln herum. Also wenn du den Glauben dafür hast, dann und sie wachsen, dann werden wir dich auch bestaunen. Sicherlich, aber komm nicht mit angeklebten Flügeln an. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und doch kommt dann immer wieder auch mal Erschöpfung. So, aber es gibt auch einen besseren Weg, bevor wir so ausgepowert sind, bevor wir so erschöpft sind, bevor wir vielleicht am Boden liegen, bevor wir sagen, ich kann nicht mehr, dass wir vorher immer Zwischenstopps beim Herrn machen und sagen, Herr, du bist meine Stärke. Ich setze meine Hoffnung in dich. Danke, dass deine Kraft in mir wirksam ist. Danke, dass du in mir lebst. Und gerade, Mann, wir Leute, die wir Pfingstler und Charismatiker sind, wir haben doch so ein herrliches Vorrecht. Weil die Bibel sagt, wer in einer Sprache betet, was macht der? Der aufbaut sich. Der aufbaut sich selbst. Da beten wir in Sprachen. Also ich mache das immer, wenn ich körperlich schwach werde. Wir haben ja so ein kleines Heft in der Bücherstube. Das heißt 10 Gründe für das Sprachenreden. Und da ist mit aufgeführt, ein Punkt ist, wenn wir in Sprachen reden, wird unser Körper wieder stark. Immer, wenn ich mich schwach fühle, wenn ich denke, oh, wie soll ich jetzt noch diesen einen Dienst da packen? Oder wie soll ich da vielleicht diesem Gespräch auch so folgen, dass es dem der Person, die Dienst braucht, gerecht wird? Weißt du, dann gehe ich nicht einfach, ich mache es mal irgendwie. Nein, da gehe ich manchmal einfach, wenn keine andere Gelegenheit, dann gehe ich aufs Klo. Und dann sage ich, Herr, ich habe jetzt gleich noch einen Dienst, ich habe gleich noch ein Gespräch. Und ich danke dir, dass du mich jetzt auflädst. Eine andere Übersetzung sagt, wer in Sprachen betet, lädt sich auf. Und dann sitze ich da. Ich merke selbst jetzt, ich merke, wie da anfängt, was zu fließen. Es geht sofort in mir los. Es geht da los und fließt. Egal, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich ganz unten fühle, wenn ich ganz müde bin, wenn man mal vielleicht nicht so auf seine Kräfte aufgepasst hat, dann setze ich mich irgendwo in eine Ecke. Und dann merke ich, weil ich glaube dem Herrn, er hat gesagt, wenn ich in Sprachen bete, in dem Moment erfahre ich Auferbauung. Und in dem Moment kommt körperliche Stärke zurück. Das glaube ich. Das glaube ich es. Und was, weißt du, was geschieht, weil ich es glaube, erlebe ich es auch. Ich glaube es. Alle Dinge geschehen durch Glauben. Wenn ich es nicht glaube, wird es nicht wirksam. Der Schlüssel ist der Glaube. Ich glaube deinem Wort. Du sagst, wenn ich so in Sprachen bete, ich meine nicht so, dass wir so wie die Straßenfeger durch die Gegend gehen und so eine schöne Welt. Ich meine, geh bewusst. Weißt du, du gehst ja auch nicht an die Tankstelle, nimmst den Rüssel und besprühst die ganze Tankstelle. Halleluja, ich tanke. Nein, du gehst her, zielorientiert, zielgerichtet tankst du, oder? Sonst kriegst du ein Riesenproblem. Vor allem, wenn ein Raucher vorbeikommt. Dann kannst du wirklich, denn dann wirst du nicht mehr singen, seliges Wissen, Jesus ist mein, dann bist du angekommen. Weil dann macht's Buff, ne? Dann macht's einen Riesen Buff. Okay, das ist die Kraft. Okay, wir lesen den Psalm 84 zu Ende. Nochmal von Vers 5 und dann lesen wir zum Schluss durch. Vers 5, ich bleibe in der Hoffnung für alle. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, du und ich, wir sind in einer Welt, die einem großen, dürren Tal aussieht, wie ein großes, dürres Tal. Sie ist wie ein dürres Tal. Egal, ob da jemand mit Krawatte oder ohne Krawatte ist, ob jemand auf dem Straßenstrich ist und wir den Menschen dort dienen von unserem Wendepunktteam und andere, die hier in dieser Stadt mitarbeiten. Wir gehen durch Tränental, wir gehen durch Täler von Schmutz, wir gehen durch Täler von unmöglichen Situationen, wir gehen durch Täler, wo Menschen sind, es gibt keine Hoffnung für mich. Es gibt keine Hoffnung für mich, es gibt keine Hoffnung. Und wir gehen und wir bringen Hoffnung hinein. Wir hauen das nicht ins Hirn, sondern wir leben es. Wir beten, wir lieben, wir sind freundlich. Wir tun, wenn es sein muss, singen wir ein Lied vor. Aber wir tun es, wir sagen, du, es gibt einen freundlichen Gott. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt für alle Zeiten, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezahlt. Und er rechnet niemandem mehr etwas zu. Das ist unser Jesus. Und das ist unsere Botschaft. Du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, du machst dir üble Dinge, aber Jesus rechnet es dir nicht zu. Du kannst zu ihm kommen und du kannst in Freiheit kommen. Du kannst diesen riesigen Gnadenerlass für dich persönlich in Anspruch nehmen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor. Leute, ich bitte dich, dass dieser Sonntagabend heute nicht ein Abend ist, wo wir dann wieder nach Hause gehen und zur Tagesordnung übergehen, sondern dass du mal bewusst für dich, ich sage auch mal planst, sagst, ich will in dieser Welt bewusst das Evangelium hineinbringen. Ich will das Evangelium bewusst zu meinen Studienkollegen bringen, zu meinen Arbeitskollegen, wo immer wir sind. Ich will die gute Nachricht dorthin tragen. Ich will ein Hoffnungsträger sein, ein Hoffnungsbringer will ich in meiner Umwelt sein, in deiner Nachbarschaft, wo immer du lebst, in deinem Supermarkt, wo du einkaufst. Da bist du doch derjenige, der jemanden in Not sieht, der jemanden bedrückt sieht. Und dann gehe ich gehe hin und ich gehe nicht her und zeige meinen Pastorenausweis. Ich sage, ich merke gerade, es geht Ihnen nicht so gut. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Verstehst du, die wenigsten Leute machen das. Wenn ich daran denke, da bete ich mit einem Mann auf dem Parkplatz und ich sage einfach, du, dann will ich für sie beten. Der andere, der dabei hat gesprochen, naja, musste ich mal an den Herrn Erike wenden. Der hat einen Draht nach oben, zu dem da oben. Sage ich, nein, der da oben ist gerade hier auf dem Parkplatz. Weißt du, dann beten wir auf dem Parkplatz. Dann habe ich meine Hand an diesen jungen Mann gelegt und dann haben wir gebetet. Und weißt du, dann kamen ihm die Tränen. Und er sagt, wissen Sie was, das hat noch nie jemand mit mir gemacht. Dankeschön. Das hat noch nie jemand mit mir gemacht. Wenn ich daran denke, im letzten Jahr, da ist ein Mann, den ich öfter mal an der Tankstelle getroffen habe. Und dieser Mann, den traf ich dann irgendwann im Herbst letztes Jahr in einem unserer Baumärkte in der Stadt. Und ich sehe, er ist niedergedrückt. Ich sehe, es geht ihm nicht gut. Und ich gehe zu ihm hin und ich sage, hey, Mann, was ist los mit dir? Ich sehe, es geht dir nicht gut. Was ist los? Und er sagt, weißt du, ich bin sehr krank. Ich habe Krebs. Ich bin krank, ich habe Krebs und ich habe keine Hoffnung. Ich habe Krebs. Und dann standen wir da mitten im Baumarkt. Das war kurz vor der Kassenzone. Da schiebt der den Einkaufswagen, der andere schiebt den Einkaufswagen, jener schiebt den Einkaufswagen. Dann sage ich, du, weißt du, Jesus ist hier im Baumarkt. Jesus ist gerade hier bei uns und wir können zusammen beten. Und wir wollen zusammen beten. Dann habe ich gesagt, wenn du magst, bete ich gerade mit dir. Und dann standen wir da mitten im Baumarkt. Dann habe ich meine Hand auf seinen Körper gelegt. Und dann haben wir gebetet. Ich weiß nicht, welche Worte ich gewählt habe. Für mich war nur eins, mein Jesus ist ja hier. Und weißt du, vor 14 Tagen ungefähr war es, morgen sind es 14 Tage, meine Tochter und ich sind an der Tankstelle. Und dieser Mann, er kommt auf die Tankstelle. Er sieht ganz anders aus. Und er ist wieder fröhlich. Ich sage, hallo, wie geht es dir? Gut, sagt er. Gut, sagt er. Ich sage, was macht dein Krebs? Ist alles weg? Ist nichts mehr da? Ist alles weg? Ist nichts mehr da? Und weißt du, und er sagt, danke, du bist ein guter Mann. Und dann geht er, öffnet die Autotür, nimmt die Hand meiner Tochter, küsst die Hand, sagt, dein Vater ist ein guter Mann. Dein Vater ist ein guter Mann. Ja, das ist natürlich unangenehm, wenn du die Hand da küsst. Aber weißt du, das ist Dankbarkeit. Weißt du was, ne? Dieser Mensch hat sich bis heute nicht bekehrt. Was ist? Soll ich ihn jetzt wieder mit Krebs sagen, Herr, schick alles zurück oder wie? Was machen wir jetzt? Nein, verstehst du? Jesus hat gesagt, geht hin, betet für die Kranken. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Da brüllen wir nicht in der Gegend rum. Fahr aus! Weil Christen lieben es, so ein Spektakel zu machen. Nein, was ist? Und wir haben so Vorstellungen. Wir haben immer so, sobald es um Dämonenvertreibung geht, dann denkt man in unserem Land, jetzt muss man kreischen und jetzt muss man Weihwasser sprühen und jetzt muss man mit der Ölkanne durch die Gegend laufen. Nein, nein, wir haben doch das Öl des Heiligen Geistes in uns, oder? Hey, das wirkt viel besser als jede Ölkanne, die macht die Leute nur noch schmierig. Nein, aber weißt du, da jemand zu nehmen und ganz einfach zu sagen, ich weiß, die Person ist dämonisiert. Ich danke dir, Jesus, du hast sie zur Freiheit berufen. Und ich danke dir, alles, was diese Person quält und einengt und terrorisiert, das befehle ich, dass es jetzt geht in dem Namen Jesus. Und dann geht das. Dann geht dieser, ich muss kein Theater machen. Aber weißt du, wir wollen meistens so ein Spektakel machen. Seht ihr alle, ich treibe aus. Nein, nein, ich mag es lieber ganz still. Umso weniger Geschrei hast du um dich herum. Ganz still. Wir brauchen da nicht rumzutoben. Eigentlich, wenn wir rumschreien, glaube ich, meistens entweder sind wir falsch trainiert worden oder wir haben Angst. Wir schreien so laut damit. Wir denken so, du sagst dem Dämon, dann kommt er. Wenn ich jetzt leise zu dem spreche, geh in Jesu Namen, dann kommt er, macht, ha! Weißt du, wenn das einer machen würde, würde ich zurückmachen. Ha! Verstehst du? Und dann kriegt er schon gleich den Atem Gottes ab. Manchmal mit Knoblauch gewürzt. Da wären wir jetzt bei Dracula. Da war, glaube ich, mit Knoblauch oder was war da. Aber das hilft nicht wirklich. Wirklich, also bitte, nimm keine Knoblauchzwiebel mit in den Dienst. Du riechst nachher wie eine Knoblauchzwiebel und bewirkst gar nichts. Nein, wir können das ganz normal, vernünftig in Jesu Namen tun. Schluss des Kapitels, des Psalms. Sie gehen durch ein dürres Tal, wenn sie durchgehen, brechen dort Quellen hervor und ein erfrischender Regen bewässert das Land. Mann, das ist so schön. Wenn dann jemand sagt, danke, dass Sie für mich gebetet haben. Das hat noch nie jemand für mich gemacht. Danke, ich merke, jetzt merke ich, dass Gott mich liebt. Das heißt noch nicht, dass der Mensch sich bekehrt. Aber wir sind berufen, Gutes zu tun, die Güte Gottes hinauszutragen. Und der Heilige Geist sagt, tu du deinen Job und ich mache meine Arbeit. Er überführt Menschen, er überzeugt. Wir wollen meistens predigen und dann noch mit Push und Power überzeugen. Ich vertraue, dass Gott das besser kann als ich. Ab Vers 8 bis zum Schluss. So wandern sie, also die durch das dürre Tal gehen und es zu einem Quellort machen und ein erfrischender Regen kommt dann dahin, wo sie gewesen sind. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du Gott über Himmel und Erde, höre mein Gebet und wir sagen, du hörst es. Verachte es nicht, du Gott Jakobs. Dann noch bete auch für unsere Regierung. Er macht das hier. Herr, hilf dem König. Oder Sie machen es hier, die Korachiter. Herr, hilf dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Vers 11. Herr, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als 1000 andere. Ich möchte lieber ein einfacher Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses, als bei den Menschen zu wohnen, die dich missachten. Das ist nicht mehr unser Platz, wo Menschen Gott missachten, wo Saufgelage stattfinden, wo gespottet wird, wo man schmutzige Witze zieht. Da brauchen wir nicht. Vor allem, ich spreche, wenn wir bei Gläubigen sind. Die Bibel sagt, da sollen wir nicht so im Kreis solcher Brüder und Schwestern sollen wir nicht sitzen. Und er sagt dann, ich spreche aber von Brüdern und Schwestern, nicht von den Sündern dieser Welt. Zu denen gehen wir hin. Ja, da werden wir Spott hören. Da werden wir vielleicht manchen schmutzigen Witz hören. Da werden wir vielleicht manches hören, was nicht gut ist. Aber weißt du, ich werde dort hineinscheinen. Ich werde in dieses Gehirn scheinen mit der Liebe Gottes und der Güte Gottes. Und ich werde hineinscheinen. Und wenn der Herr sagt, steh auf und geh weg, dann werde ich weggehen. Wenn der Herr sagt, bleib sitzen, werde ich sitzen bleiben. Zumindest werde ich mir nicht im Kompagnon mit dem zusammen die Hucke vollsaufen. um ihm zu zeigen, wie gut ich es mit ihm meine. Ein Tag ist besser. Ich möchte lieber ein Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses, als bei Menschen zu wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Es ist nicht irgendein Arzt. Ich sage nichts gegen Hautärzte und gegen sonst. Sie tun ihren Job und sie tun es im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in der Kraft, die sie kennen und wie sie es gelernt haben. Aber wir haben einen, der kann mehr. Hallo? Sag mal deinem Nachbarn, wir kennen den, der mehr kann. Wir kennen den, der mehr kann. Dem alle Gewalt gegeben ist, der alles kann. Der alles kann. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns. Ist das nicht stark? Da wollen wir angegriffen werden. Und dann stellt er sich davor und sagt, na, dann komm doch mal. Schützend stellt er sich vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er. Ist das die Wahrheit? Niemand ist so gut zu uns so wie er. Durch ihn gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Naja, da habe ich dann gedacht, da will ich doch diesen Vers nochmal aus der Elberfelder holen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Und wir haben uns entschieden, mit Jesus zu gehen, in Lauterkeit zu leben. Wir wollen kein gottloses Leben führen. Wir wollen ein Leben mit Jesus führen, richtig? Hallo. Und er wird dir nichts Gutes vorenthalten, nichts Gutes vorenthalten. Auch wenn es so aussieht, dass du vielleicht gerade an der Armutsküche bist. Nein, glaube, der Herr sagt, er wird dich versorgen. Er kümmert sich darum. Und er fordert auch die Gemeinde auf, sich um Witwen und Waisen und so zu kümmern. Vers 13 am Schluss. Herr, du Gott über Himmel und Erde, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Leute, ich kenne angefochten sein, ich kenne müde sein, ich kenne kraftlos sein, ich kenne diese Dinge. Aber ich kenne auch, zu ihm zu gehen und neue Stärke und neue Kraft und neuen Mut, neue Belebung zu erfahren, Erfrischung. Weißt du, wenn diese durch das Tränental gehen oder durch das dürre Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und ein erfrischender Regen bewässert das Land. Weißt du, das trifft dann nicht nur den, den du gedient hast, das erwischt dich auch. Du wirst auch noch nass geregnet. Der Herr selber regnet dich, der Herr selber erfrischt dich. Ich möchte dich ermutigen heute Abend und dir Gelegenheit geben, einfach zu Jesus zu kommen. Wenn du heute Abend sagst, Mann, ich bin müde geworden. Und manches Mal gibt es auch einen Punkt, wodurch wir auch müde werden. Gott klagt einmal im Alten Testament durch den Propheten. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Wege. Du bist müde geworden, weil du so viel eigene Dinge drehst. Manchmal sind wir nicht müde, weil wir Dinge vielleicht in Gott tun. Müde einfach. Und Gott sagt, dass die Sünden uns müde machen. Sünden zermürben uns. Sünden, die wir bewusst leben, machen uns krank und sie ziehen uns nach unten. Solltest du heute Abend hier sein und bewusst in Sünde leben und sagen, Mann, ich habe Schuld, sie ist nicht bereinigt, dann kannst du einfach auch heute Abend kommen. Ich kann dir versprechen, wenn du zum Herrn kommst, der Herr wird dich reinigen. Es steht geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Egal wie viel Ungerechtigkeit da war, egal wie viel Sünde da war, hey, der Herr ist hier. Und ich bitte dich, das ist das Wichtigste, einfach in deinem Alltag, geh zum Herrn. Glücklich sind die, die ihre Stärke bei dem Herrn suchen. Die sind glücklich, sie kriegen neue Kraft, da kommt neue Energie rein. Und dann stehst du auch wieder auf und dann läufst du auch wieder. Ja, vielleicht sind wir manchmal so unweise, dass wir wieder bis zur Erschöpfung gehen. Aber weißt du, wir werden nicht weggetreten, wir werden nicht weggeschubst. Der Herr, spätestens da, wenn er uns vorher nicht erwischen konnte mit Erfrischung und sagt, Mensch, ich würde dich so gerne stark machen und ich würde wieder deine Müdigkeit aus deinem Leben nehmen. Ich würde das so gerne tun. Wenn manchmal laufen wir, bis wir unten liegen, dann wird er da sein und wird sagen, du, ich helfe dir. Das ist unser Gott. Er stellt alles wieder her und er gibt Stärke und Kraft dem, der nicht mehr in der Lage ist zu gehen. Aber auch dem, der in der Lage ist zu gehen. Lass uns nicht bis zum Äußersten gehen, bis wir keine Kraft mehr haben. Lasst uns vorher seine Gegenwart aufsuchen, unsere Hoffnung in ihn setzen und sagen, du bist meine Stärke und meine Hoffnung. Ich vertraue dir. Und du wirst durchs Tränental gehen, du gehst durch diese Welt und fang an, bewusst zu gehen, durch diese Welt. Fang an, bewusst zu gehen, wo kann ich Menschen die gute Nachricht bringen? Aber bitte in einer guten Art, bitte in einer himmlischen Art. Die Bibel sagt, die Freundlichkeit Gottes sollen wir allen Menschen kundtun. Die Freundlichkeit, nicht die Bedrohung. Ja, wir werden, wenn Gott es erlaubt, auch über Gericht sprechen, weil Jesus darüber auch sprach. Aber wir müssen auch die Freundlichkeit Gottes hineinbringen. Und wir können, ohne mit drohendem Zeigefinger dazustehen, auch in einer liebevollen Art und Weise, auch jemandem mal erklären, du, es gibt aber auch mal ein zu spät, es gibt aber auch einmal ein nicht mehr in den Himmel kommen. So einfach will ich das sagen, es gibt einmal diesen Weg. Und deshalb, ich bin hier, ich will, dass du einmal in den Himmel kommst. Ich immer wieder, wenn ich auch mit Ungläubigen spreche, mit denen man auch so im Alltag mal zu tun hat oder die du triffst, irgendwo unterwegs. Und man sagt, naja, jetzt gehe ich, sagt mir neulich jemand, ich gehe jetzt bald in Rente. Dann sage ich, du, dann werden wir uns ja wohl sehr wenig sehen. Sage ich, du, dann muss ich dir jetzt doch nochmal sagen, du musst dein Leben Jesus geben. Denn ich würde dich gerne im Himmel sehen. Ich fände es zu schade, wenn ich dich hier auf der Erde kennengelernt hätte. Ich fände es zu schade, dich hier auf der Erde gesehen zu haben, mit dir gesprochen zu haben, aber dann im Himmel anzukommen und du wärst nicht da. Das fände ich schlimm. Das fände ich schade. Verstehst du, das ist keine Bedrohung. Und doch spreche ich vom Gericht. Doch sprechen wir von einem, es kann einmal ein zu spät sein. Verstehst du? Und ich kann dir immer wieder sagen, weißt du, was Leute sagen, wenn wir so auch mit ihnen reden? Danke, das macht mich nachdenklich. Das verwerfe ich nicht. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Wir müssen nicht drohen. Wir müssen nicht rumschreien. Wir müssen nicht den Zeigefinger heben. Nein, wir wollen ja auch nicht bedroht werden, oder? Nein, wir bringen einer guten Art das Evangelium. Und wir werden dazu in diesem Jahr sicherlich viele Möglichkeiten haben. Aber du in deinem Alltag, Herr, wo ist das Tal, wo ist der Ort, dieses riesige Tränental dieser Welt, wo gehe ich durch, wo ist mein Weg? Amen.